Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wenn Sie ab und an in Buchhandlungen unterwegs sind, und ich hoffe, das machen Sie und kaufen nicht nur online Ihre Bücher, wie ist das? Suchen Sie Ihre Bücher eigentlich auch manchmal nach Titeln aus? Also ich mache sowas manchmal, aber ich bin auch misstrauisch, weil Buchtitel natürlich extra so gestaltet sind, damit sie Kunden fangen können. Diesem hier gelingt das perfekt. Das heißt nämlich, warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein und wie wir das ändern können. Das würde ich natürlich wirklich gern wissen, vor allem, weil nicht irgendein unbekannter Ratgeberautor darüber schreibt, sondern der renommierte Bonner Wirtschaftsprofessor und Leibniz-Preisträger Armin Falk. Herr Falk, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kokowski.
Was ist denn das überhaupt, ein guter Mensch? Wer definiert das? Amnesty, Fridays for Future, Harald Welzer?
Also im Buch verwende ich eine Arbeitsdefinition, die ist recht abstrakt, nämlich, dass das gut ist, was jemand anderen einen Nutzen stiftet, also eine positive Externalität, wie man das auch ein bisschen technisch nennt. Und in der Regel hat das dann hat das Konsequenzen, hat das Kosten für den Handelnden selbst. Also das ist das Spannungsverhältnis von altruistischem oder prosozialem oder gutem Verhalten. Auf der einen Seite stifte ich einen Nutzen für andere und habe aber gleichzeitig Kosten. Sie haben aber recht, dass im konkreten Fall es durchaus auch Dissens gibt, ob eine Handlung jetzt nun einen positiven Nutzen für andere stiftet oder nicht und wie hoch die Kosten sein mögen. Und damit ist man auch schon mittendrin im Problem.
Sie benutzen in Ihrem Buch, das ist mir aufgefallen, auffällig oft dieses einnehmende Wir. Also wir würden alle gern Gutes tun. Ist das aus Ihrer Sicht wirklich so? Ist das Ihre Forschung? Ich meine, viele dürften doch auch ohne diesen hohen Anspruch ganz vergnügt durchs Leben gehen, oder?
Ja, das ist absolut richtig. Also eine der Grunderkenntnisse, kann man fast sagen, der gesamten Verhaltenswissenschaften, also nicht nur der Sachen, die ich gemacht habe oder mein Team, sondern auch für andere Lebensbereiche gilt, dass den Menschen gibt es gar nicht. Also der Mensch ist nicht gut oder der Mensch ist schlecht. Also immer wenn einer das behauptet, redet er Unsinn. Menschen sind verschieden. Manche sind sehr altruistisch, sehr prosozial, leiden sehr stark unter dem Elend anderer und anderen ist das mehr oder weniger auch ein Stück weit egal. Ich glaube aber, dass die große Mehrheit, insofern ist das Wir schon auch gerechtfertigt, einen Wunsch hat, vor sich selbst gut dazustehen, nach einem positiven Selbst- oder Fremdbild und dass das auch die Mehrheit jedenfalls motiviert, sich anständig zu verhalten. Und ich glaube, gerade in der Politik richten wir unseren Blick zu oft auf eine lautstarke, egoistische Minderheit, statt uns tatsächlich mit der Mehrheit zu beschäftigen, die im Kern, glaube ich, schon das Richtige und das Gute auch will.
Sie haben den ökonomischen Ansatz Ihrer Thesen bereits genannt. Wer ein guter Mensch sein möchte, hat Kosten dabei. Das kostet etwas, wenn man etwas Gutes tut und selber nichts davon hat. Was für Kosten sind das zum Beispiel?
Ja, also ohne die Kosten wären wir wahrscheinlich, oder viele jedenfalls, moralische Superhelden und die schrecken uns ab. Die Kosten, das kann einmal Geld sein, das kann man sich sehr einfach verdeutlichen, meinetwegen mit einer Spende. Das ist so ein ganz einfaches Beispiel. Ich stifte Geld, sagen wir, für Flüchtlinge aus der Ukraine und habe dann aber auch selber für mich eben weniger Geld für meinen privaten Konsum. Aber Kosten können natürlich auch Zeit sein, können Aufmerksamkeit sein. Im Grunde alle Ressourcen, die ich bereit bin aufzugeben, um jemand anderen etwas Gutes zu tun.
Also wenn ich diese Kosten jetzt mal sehe als Hindernis, ein guter Mensch zu sein. Ich habe ja Ihr Buch deshalb gekauft, weil Sie mir schon im Titel Erlösung versprechen. Also wie kann ich das denn ändern, wenn ich kein guter Mensch bin?
Also als Erlöser sehe ich mich nicht. Diese Erwartung würde ich gerne ein Stückchen zurückschrauben. Ich glaube, das Buch versucht Folgendes. Es versucht aus einer durchaus auch empathischen, insofern vielleicht auch das Wir, aus einer empathischen Perspektive herauszuarbeiten, was die Bedingungen oder die Voraussetzungen sind, die es uns schwerer machen, uns prosozial zu verhalten. Und da gibt es eben im Wesentlichen zwei Faktoren. Das eine sind die Situationen, das sind die Umgebungen, in denen wir Entscheidungen treffen, die eben die Kosten und den Ertrag für andere variieren. Und das andere ist die Variation in der Persönlichkeit. Und ich glaube, wenn man wirklich ein Interesse daran hat, sein Verhalten zu ändern, dann ist eine erste Voraussetzung, dass man diese, ich nenne das im Buch moralische Stolperfallen, besser versteht. An sich selber auch ausprobiert und sagt, naja, stimmt, das passiert mir eben auch manchmal. Und insofern ist der erste Ansatz oder der erste Aspekt aufzuklären, über diese Stolperfallen zu verstehen, unter welchen Bedingungen es wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher ist, dass man sich gut und richtig verhält. Weil ich glaube eben, dass die Einsicht in die Stolperfallen eine wichtige Voraussetzung sind dann eben für Verhaltensänderungen. Aber es gibt noch 7 oder 8 oder 9 oder 10 weitere Punkte. Aber das überlasse jetzt mal Ihnen. Sie wollten gerade was sagen.
Ja, ich habe also verstanden, dass wir Kosten und Nutzen abwägen in unseren Entscheidungen. Immer natürlich auch Entschuldigungen finden für unser Verhalten, also Dinge nicht zu tun. Wir haben viele Beispiele im Buch. Wir sind aber auch auf unseren guten Ruf bedacht. Macht es aus Ihrer Sicht einen Unterschied, ob ich etwas Gutes tue aus lauteren Gefühlen heraus oder einfach nur, weil ich gerne als guter Mensch in der Öffentlichkeit dastehen möchte?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, für die Beurteilung einer Persönlichkeit macht es einen Unterschied. Aus der gesamtgesellschaftlichen Perspektive ist es eigentlich egal. Und ich würde mich auch nie sozusagen über jemanden erheben, der etwas Gutes tut, nur weil er damit vielleicht für sich selber auch einen gewissen Reputationsvorteil einstreichen möchte. Mir sind Leute, die das tun, lieber als Leute, die gar nicht sich positiv verhalten. Insofern würde ich sagen, sollten wir da nicht allzu kritisch sein.
Sie haben während der Corona-Pandemie Schlagzeilen gemacht, manche erinnern sich, mit harten Worten über Impfverweigerer. Die haben Sie als Trittbrettfahrer der übelsten Sorte bezeichnet. Auf welcher Seite sollten denn gute Menschen stehen in der Frage, Waffen liefern an die Ukraine oder nicht?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage und ich maße mir da auch kein moralisches Werturteil an. Ich verstehe sehr gut, dass man es für richtig erachtet, um die Ukraine überhaupt in diese Situation zu versetzen, jetzt über Verhandlungen wieder auch ins Gespräch zu kommen, dass sie militärisch gestärkt wird. Insofern, wenn man Frieden will, muss man wahrscheinlich jetzt auch Waffen liefern. Auf der anderen Seite kann ich jedem, bin selber ein Kind der 68er sozusagen und der Friedensbewegung, dass man da Bauchschmerzen hat, das kann ich sehr gut nachempfinden und ich kann es niemandem verübeln, wenn er da auch Schwierigkeiten mit hat. Ich würde wahrscheinlich unter Abwägung aller Vor- und Nachteile im Moment dafür plädieren und das ist ja auch das, was die Bundesregierung jetzt nach einigen Ringen tut, die Ukraine hier zu unterstützen.
Das sagt der Bonner Wirtschaftsprofessor und Leibniz-Preisträger Armin Falk. Das neue Buch des Verhaltensökonomen heißt »Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein und wie wir das ändern können«. Herr Falk, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen und einen schönen Tag.
Danke Ihnen auch.